Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Herzlich willkommen zur Plattform. Wir hatten ja neulich schon mal eine Sendung über Pflanzen, die man beobachten und mal mit Hilfe von Apps identifizieren kann. Die Sendung könnt ihr natürlich nachhören. Ihr wisst es, jederzeit einfach mal in unsere Mediathek reinklicken auf freefm.de. Und heute soll es um ein weiteres Phänomen der Natur gehen. Allerdings muss man sich dafür nicht Richtung Boden runterbeugen, sondern mal nach oben schauen. Gerade im Sommer lädt der Himmel ja dazu ein, mal nach oben zu schauen und mal die Sterne oder die Milchstraße zu beobachten, was man übrigens ja auch mit bloßem Auge hinbekommt. Das machen mit Sicherheit nicht nur die Romantiker unter uns, sondern auch viele andere, die das, was man da oben sieht, einfach faszinierend finden. Zu einem dieser Menschen gehört auch unser heutiger Gast. Erstmal herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM an Rolf Stöckler.
Hallo.
Erste Frage direkt, hättest du gerne mal den Platz von Alexander Gerst eingenommen?
Puh. Scheint ein mutiger Mann zu sein, sich in so eine Rakete zu setzen, aber na, ich sag jetzt einfach mal ja, natürlich. Ob ich es dann wirklich durchziehen würde auf der Startrampe, würde sich wahrscheinlich dann zeigen.
Das ist dann nochmal, steht auf einem anderen Papier.
Richtig.
Vorher weiß man es in der Regel nicht. Herzlich willkommen nochmal bei uns im Studio bei Radio 4FM. Du erzählst uns heute nicht nur, was man oben im Sternenhimmel sehen kann, sondern auch sehr viel über die Sternwarte in Laubheim. Erzähl doch jetzt zu Beginn ein paar Facts rund um deine Person, also off-topic sozusagen.
Ja, gerne. Meine Begeisterung für die Astronomie, die begann eigentlich so im Jahre 2003. Und genauso lange bin ich jetzt inzwischen Mitglied der Volkssternwarte in Laubheim. Die meisten kennen das Planetarium, das von unserem Verein betrieben wird. Ich war da zuerst einige Jahre in der Jugendarbeit tätig. Damals hatte ich noch für Lehramt studiert. Inzwischen bin ich tagsüber Lehrer und nachts Amateurastronom. Bin dann hinterher so ein bisschen in die Programmproduktion eingestiegen. Die Shows, die man bei uns sieht in Laubheim, die produzieren wir alle selbst vor Ort und jetzt seit ein paar Jahren Teil der Vorstandschaft am Planetarium in Laubheim.
Was genau sind es für Shows, die man da sehen kann?
Ja, wir produzieren etwa ein bis zweimal im Jahr Shows zu verschiedenen Themen. Das sind Multimedia-Shows, beispielsweise zum Thema Sonnensystem, zum Thema Apollo 13 hatten wir eine Show, zum Thema unsere Erde. Also wir greifen immer verschiedene astronomische Themen auf und produzieren da Shows.
Du hast mir jetzt im Vorgespräch erzählt, du hast schon sehr, sehr lange Interesse für die Sterne, für die Sternenwelt. Wie genau kam es denn zu diesem Interesse, zu diesem Hobby?
Also ich glaube oder würde mal behaupten, das Interesse an der Natur und an den Sternen, das ist ganz tief verwurzelt in uns Menschen, wahrscheinlich in jedem Menschen, dass man nach oben schaut und sich einfach fragt, boah, was sehe ich da eigentlich? Was passiert denn da oben überhaupt? Also natürlich bringe ich das auch schon aus Kindheit mit und ich sehe es jetzt auch bei meinen beiden Kindern, wenn ich dann damit anfange, dann wollen die das auch immer wissen. Und meine Tochter, die Mira, die wurde auch nach einem Stern benannt und mein Sohn, der Tom, nach Major Tom aus dem Lied.
Also direkte Bezug auch sozusagen.
Richtig, ja, die fragen auch schon immer nach und wollen dann auch abends mit dem Papa rausgehen und mal die Sterne beobachten und einen Blick durch ein Teleskop werfen.
Gab es irgendwie so einen Initialpunkt, wo du damals gesagt hast, das interessiert mich, da investiere ich jetzt auch meine Zeit?
Also so das früheste Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, war Ende der 90er Jahre, als der Komet Hale-Bopp mit bloßem Auge zu sehen war. Meine Eltern haben mir den damals gezeigt. Und das ist so das erste Ereignis, wo ich mich ganz bewusst daran erinnern kann, wie ich mit Astronomie in Kontakt kam. Und ich würde sagen, da hat es mich dann auch nicht mehr losgelassen.
Mhm. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
Ich bin Realschullehrer. Auch, also teilweise mit Physik, auch noch mit anderen Fächern, aber da gibt es natürlich dann große Schnittstellen, auch zur Jugendarbeit in unserem Verein.
Hast du da auch schon den einen oder anderen Schüler mit deinem Hobby, mit deinem Interesse angesteckt?
Ich will's hoffen. Also die Astronomie AG, ich biete sie fast jedes Jahr an, die ist immer sehr voll. mit äußerst motivierten Kindern und Jugendlichen. Und wir sind seit ein paar Jahren ja auch Schülerforschungszentrum in Laupheim. Und da sind dann auch ein paar direkt immer eingestiegen mit tollen, spannenden Forschungsprojekten auch in den letzten Jahren. Das war wirklich toll, toll zu sehen.
Also das ist so eine Arbeitsgemeinschaft, die man dann neben der eigentlichen Schule machen kann, oder?
Genau, die Kinder entscheiden sich und kommen dann nochmal am Nachmittag für ein paar Stunden. Also letztes Jahr haben zum Beispiel ein paar Jungs einen Mars-Rover gebaut, andere haben ein Forschungsprojekt gemacht und haben mal versucht, können wir eigentlich die Temperatur und die Entfernung von Sternen selber mit ganz einfachen Mitteln bestimmen und haben sich dann zum Beispiel auch bei Jugendforschung mit angemeldet. Eine Gruppe, zwei Mädels, die waren da unheimlich erfolgreich, waren danach hier in Ulm Regionalsieger. Corona-bedingt hat jetzt das Landesfinale leider nicht stattgefunden, aber das war wirklich beeindruckend zu sehen, was die Kinder und Jugendlichen da schon rausfinden über den Sternenhimmel.
Habt ihr da auch ein besonderes Equipment an der Schule?
Bei uns an der Schule haben wir tatsächlich ein Teleskop, das man allerdings immer relativ langwierig aufbauen muss. Machen wir teilweise, wenn es sich einfach anbietet. Oder wir gehen nach Laupheim in die Sternwarte und haben einfach alles vor Ort schon.
Mhm. Also auf jeden Fall bestens dann auf jeden Fall auch technisch ausgerüstet. Aber wir werden jetzt heute auch mitbekommen, man braucht gar nicht so viel Technik, um sich der Astronomie annehmen zu können und vor allem Begeisterung dafür zu entwickeln. Das alles wollen wir bequatschen in der heutigen Sendung, in der heutigen Plattform. Zu Gast ist Rolf Stöckler. Und ihr hört die Plattform. Zu Gast ist Rolf Stöckler vom Planetarium in Laupheim. Über dieses Planetarium wollen wir jetzt ganz zu Beginn sprechen. Ihr habt ja jetzt schon eine relativ lange Historie hinter euch. 30 Jahre gibt es insgesamt schon das Planetarium in Laupheim. Wie kam es denn damals zur Gründung?
Ja, wie die Zeit vergeht. Seit 30 Jahren steht es dort, wurde immer wieder mal modernisiert und gehört inzwischen zu einem der modernsten Planetarien eigentlich weltweit. Der Verein, die Historie, die geht noch weiter zurück. Der Verein, die Volkssternwarte Laupheim e.V., die wurde 1975 gegründet von Idealisten eigentlich in Laupheim. Damals stand auf dem Gymnasium eine leere Sternwartenkuppel, die wurde gefüllt mit einem Teleskop. Dann wurden ganz schnell öffentliche Beobachtungen angestellt. Und wie es in Deutschland eben so ist, wo sich 3, 4, 5 Leute treffen mit dem gleichen Hobby, wird ein Verein gegründet. Und 15 Jahre später, 1990, kam dann das Planetarium dazu.
Wie herausfordernd war das, eine Gründung in Laupheim, also einer Stadt, wo jetzt nicht so viele Menschen leben?
Das war natürlich, ich war damals ja noch nicht dabei, aber ich weiß, dass es natürlich eine Riesenherausforderung war. Der damalige Laupheimer Bürgermeister Ottmar Schick hat sich da unheimlich dafür eingesetzt. Und man hat damals kalkuliert, das Planetarium würde sich lohnen, wenn jedes Jahr so 10 bis 15.000 Menschen uns besuchen. Tatsächlich sind es eigentlich jedes Jahr mindestens 30 bis 40.000 Menschen. Mhm. Und ich glaube, es funktioniert genau deshalb, weil wir nicht in der Großstadt sind, weil wir auf dem Land sind, wo Menschen einfach nach solchen kulturellen Einrichtungen suchen und trotzdem eine gute Verkehrsanbindung haben in Laupheim.
Welche Rolle spielt das Planetarium denn in der Touristik?
Eine große Rolle. Also ich stelle das immer wieder fest, dass wenn ich mit Menschen über Laupheim rede, dass die Menschen dann sagen, kenne ich nicht, aber das ist doch die Stadt, in der das Planetarium.
25 Jahre.
Ich sehe hin und wieder mal Karten von Oberschwaben, da sieht man dann in Ulm das Münster und in Laupheim sieht man dann die Planetariumskuppel abgebildet. Das ist das, was die Menschen oft verbinden mit Laupheim.
Mhm. Und wie teuer war das Bauwerk damals? Weißt du das noch ungefähr?
Pach, das war in D-Mark ausgedrückt, kann ich nicht mehr genau sagen, aber wir hatten damals von der Firma Zeiss unheimlich große Unterstützung, die das dann auch ermöglicht hat.
Mhm. Also das bedeutet, da war dann auch dieses Unternehmen im Prinzip dann involviert beim Aufbau des Planetarium damals. Was war denn in den letzten 30 Jahren, wenn du mal so ein bisschen zurückschaust, die größte Herausforderung für euch?
Die größte Herausforderung, ich würde sagen, da gab es eigentlich zwei. Im Jahr 2011 ist uns eine unheimlich große Modernisierung gelungen. Hätten wir die nicht hinbekommen, weiß ich nicht, ob es das Planetarium noch geben würde. Seither sind wir wirklich ein topmodernes Planetarium, was die Produktionstechnik und die Digitalisierung angeht. Da hatten wir auch große Unterstützung wieder von der Stadt Laupheim, vom Kreis und von ganz vielen Sponsoren. Das war aber wirklich ein Kraftakt, das hinzubekommen. Die zweite große Herausforderung, vor der stehen wir aktuell, das ist jetzt nicht Corona, sondern wir spüren einfach, die Menschen wollen Wissenschaft, wollen Astronomie wirklich erleben, wollen es begreifen. Und wir sind jetzt gerade dabei zu gucken, wie können wir uns räumlich einfach erweitern, um beispielsweise Workshops, Ausstellungen auch anzubieten und unsere Jugendarbeit, die ist uns einfach sehr, sehr wichtig, um unsere Jugendarbeit auch noch weiter voranzubringen.
Also das heißt, viel geplant auch in den nächsten 30 Jahren.
Oh ja.
Wenn wir jetzt auf die heutige Zeit schauen, was kann denn das Planetarium heute alles abbilden? Also welche Leistungen habt ihr im Portfolio?
Also wir haben natürlich unsere Sternenshows, die einfach dem breiten Publikum erklären, was passiert da am Sternenhimmel.
Das kann man sich dann so wie ein Kino vorstellen,
oder?
Also man setzt sich dann da rein auf Stühle, die sind wahrscheinlich ein bisschen geneigter als jetzt im Kino selber.
Ja, die sind unheimlich bequem. Wir haben hier die bequemsten Stühle im Umkreis, im weiten Umkreis. Also man liegt da fast im Planetarium und man hat keine klassische Leinwand vor sich, sondern man hat eine Halbkugel über sich, also eine Planetariumskugel. Und unsere Projektoren projizieren 360 Grad. Also man ist nicht wie im Kino vor dem Film, sondern man ist Teil des Films. Man ist wirklich mittendrin, man steht unter einem Sternenhimmel und auch über 3D-Animationen wird dann gezeigt, wie entstehen Sterne, wie explodieren Sterne, was passiert da einfach im Kosmos. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Sternwarte. Wir ermöglichen den Blick in den Sternenhimmel im Winterhalbjahr abends und im Sommerhalbjahr Sonntagnachmittags Sonnenbeobachtung. Und was so die dritte Säule unseres Vereins ist, ist wirklich die Jugendarbeit. Also wir haben eine unheimlich aktive Jugendgruppe, die sich wöchentlich trifft. Mhm. Und eben auch das Jugendforschungszentrum, das jetzt Kindern aus dem Umkreis ermöglicht, einfach sich mit Forschungsprojekten an uns zu wenden und zu sagen, wir wollen doch mal mit Hilfe von Teleskopen hier astronomische Forschung betreiben, die unterstützen wir.
Also zum Beispiel auch, wenn eine Arbeitsgemeinschaft von der Schule kommt,
genau,
auch die findet dann sozusagen Unterstützung.
Richtig, ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Sternenshows gehen, ist es dann im Prinzip dann auch Spielfilmlänge? Also sitzt man da dann anderthalb Stunden und bekommt Sterne gezeigt? Wie genau kann man sich das vorstellen?
Unsere Shows haben immer so eine Länge von einer knappen Stunde. Wir beginnen immer mit einem Blick in den aktuellen Sternenhimmel, erklären so 10 Minuten etwa, was kann man zurzeit am Sternenhimmel sehen, welche Sternbilder sind zu sehen, welche Planeten sind am Himmel zu sehen, welche ganz aktuellen Ereignisse haben wir. Und dann kommt etwa 40 bis 45 Minuten unsere Schwerpunktshow. Die erzählt dann in der Regel eine Geschichte, also wie ein Spielfilm mit einer Dramaturgie, mit professionellen Sprechern mit einer entsprechenden Hintergrundmusik. Also das, ich sage immer, es ist Edutainment, also eine Mischung aus Entertainment und Education zwischen Unterhaltung und Bildung.
Und die Produktion dieser Filme, dieser Animationen, macht ihr das selbst oder bekommt ihr das von irgendeinem anderen Unternehmen?
Die findet in Laubheim statt, also das leistet unser Verein selber auf ehrenamtlicher Basis. Wir haben ein paar Mitglieder, die sich da auch beruflich gut auskennen. Das hilft uns natürlich ungemein, aber die ganzen 3D-Animationen, die da erstellt wurden, das machen tatsächlich die ehrenamtlichen Mitglieder. Und das ist auch so ein bisschen typisch für unseren Verein. Also ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, boah, wenn man bei euch mitmachen will, dann muss man sich ja mit der Astronomie auskennen. Ist eigentlich gar nicht so. Man braucht ein Interesse für die Astronomie. Aber wenn man einfach Spaß hat, solche Shows zu produzieren oder einfach Spaß hat, mit Menschen umzugehen, mit unseren Besuchern oder Spaß an der Technik hat, da kann man sich da wirklich vielfältig einbringen.
Und wie kann man sich das genau vorstellen, so eine Produktion? Wie lange dauert das?
Unser Produktionsprozess geht inzwischen 9 bis 12 Monate. Also von der Idee, man kann sich das wirklich vorstellen, wir sitzen da zusammen, machen eine Brainstorming-Runde, was könnte ein gutes Thema sein, entwickeln dann eine Storyline, einen roten Faden, eine Dramaturgie, formulieren dann irgendwann gemeinsam Texte aus, Skripte aus, denken über die Visualisierung nach, überlegen uns, wie kann man das musikalisch gut untermalen. Und da müssen viele Räder ineinander greifen, viele Tonstudios und externe Sprecher, die dann auch engagiert werden. Also 9 bis 12 Monate dauert ungefähr eine typische Produktion einer unserer Shows.
Hat man dann auch wie im Kino eine Auswahl zwischen vielen verschiedenen Shows?
Genau, also wenn man bei uns auf die Homepage guckt, planetarium-laubheim.de, kann man jetzt wie du sagst, wie ein Kino auswählen, welche Shows würde mich interessieren, welches Thema spricht mich an, kann dann online reservieren oder telefonisch reservieren, sucht sich das auf einem Spielplan einfach aus, wann hätte ich Zeit und kommt dann ins Planetarium und lässt sich in den Himmel entführen, in die Sternenwelt.
Wer noch ein bisschen mehr wissen möchte, der kann dann in die Sternwarte kommen. Was erwartet mich denn da als Besucher?
Also ich glaube, das Faszinierendste für unsere Besucher ist immer der Blick einmal auf den Mond. Wenn man den wirklich zum ersten Mal durch ein Teleskop sieht und diese Kraterlandschaften, diese Gebirge sieht, es wirkt wirklich, wenn man ihn im Teleskop im Fernrohr anschaut, wie wenn man in einer Raumkapsel selber um den Mond kreist. Also das sind die Besucher am besten bei Halbmond. immer unheimlich fasziniert davon. Oder dann zum Beispiel auch der Saturn, wenn er am Himmel zu sehen ist, wenn man wirklich mit eigenen Augen mal die Wolkenbänder auf dem Saturn sieht und auch den Ring um den Saturn oder Wolkenbänder auf dem Jupiter, wie da wirklich Wirbelstürme auf seiner Oberfläche auch toben. Das ist unheimlich beeindruckend.
Das kann man alles so detailliert sehen, wie du es gerade schilderst.
Ja, hängt ein bisschen immer von den Bedingungen ab. Je ruhiger die Luft, desto besser sieht man es, aber im Grunde genommen sieht man das genauso, ja.
Zahlt man da Eintritt, muss man Mitglied sein? Wie kommt man in die Sternwarte rein?
Unsere Beobachtungen in der Sternwarte sind öffentlich, im Winterhalbjahr immer Mittwoch und Freitagabends bei gutem Wetter. Das ist ja das Tolle am Planetarium, da sind wir unabhängig vom Wetter. In der Sternwarte sind wir natürlich darauf angewiesen, dass keine Wolken da sind, aber wer da mal Lust hat, im Winterhalbjahr mittwochs oder freitagsabends wirklich einen Blick in den Sternenhimmel zu werfen, der kann auch ohne Voranmeldung ab 20 Uhr vorbeischauen und sich da den Sternenhimmel zeigen lassen.
Abschließende Frage zum Planetarium. Welche Arbeiten nehmt ihr denn in der Jugendarbeit vor?
Also wir betreiben natürlich astronomische Bildung. Ich würde sagen, wir führen unsere Jugendlichen insgesamt an Wissenschaft heran. Was ich festgestellt habe, es gibt sehr viele Sportvereine überall. Es gibt sehr viele Musikvereine, die unheimlich wertvolle Arbeit leisten im Bereich der Jugendarbeit. Aber Vereine, die in Jugendliche aufgreifen und ansprechen, die sich einfach für Wissenschaft oder Technik interessieren, die gibt es sehr wenige. Und ich glaube, das ist die größte Leistung unseres Vereins, dass wir die Kinder und Jugendlichen ansprechen, die sich vielleicht im Fußballverein oder im Musikverein nicht so zu Hause sehen, aber da einfach ein mathematisch-technisch-naturwissenschaftliches Interesse mitbringen und das in ihrer Freizeit auch ausleben wollen. Ich glaube, das ist die größte Leistung unserer Jugendgruppe.
Wo man sich dann austoben kann sozusagen.
Richtig.
Also das Planetarium Laupheim, 30 Jahre alt. Und wir hoffen natürlich an der Stelle auch auf die nächsten 30 Jahre vom Planetarium. Heute zu Gast in der Sendung Rolf Stöckle. Die Imagine Dragons mit Only hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Rolf Stöckler von der Sternwarte in Laupheim. Wir haben jetzt gerade über die Sternwarte ganz generell gesprochen. Also das heißt, was kann man alles so erleben? Man kann einerseits natürlich in die Shows reingehen, dann gibt es eine Sternwarte, die man besuchen kann, und eure Jugendarbeit ist sehr, sehr bedeutend. Und jetzt wollen wir ein bisschen in den allgemeineren Teil gehen. Zur wärmeren Jahreszeit bietet es sich ja sowieso an, nach draußen zu gehen, aber nicht nur tagsüber, wenn man meinetwegen durch die Stadt bummeln kann oder auch Pflanzen beobachten kann, sondern vor allem nachts. Was ist am Himmel so faszinierend?
Ja, ich kann mich noch ganz gut an die Nacht erinnern, in der ich zum ersten Mal bewusst die Sternbilder beobachtet habe. Es war leider keine laue Sommernacht, es war eine richtig, richtig kalte Winternacht und ich habe versucht, die Sternbilder kennenzulernen. Ich bin dann immer rein an den Computer, hab mir die Sternbilder an einem PC-Software angeschaut und bin dann wieder raus und habe versucht, sie zu erkennen. Das war bei Minustemperaturen nur teilweise ein angenehmes Erlebnis. Aber jetzt, wenn es wirklich im Sommer warm wird draußen, das lädt ja geradezu ein, sich einfach mal eine Decke zu nehmen, alleine oder zu zweit oder mit der Familie rauszugehen in den Garten auf eine Wiese und sich mal verzaubern zu lassen vom Sternenhimmel. Und heute gibt's unheimlich viele Handy-Apps, die auch kostenlos sind, die kann man einfach mal nehmen, nach oben halten und versuchen, die Sternbilder kennenzulernen, die sich da über einem aufspannen.
Mhm. Muss man da in irgendeiner Art und Weise ein geschultes Auge für haben?
Leider nicht. Es wäre schön, wir bräuchten das. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn ich in der Wüste stehe, dann sehe ich so viele Sterne, dass ich die Hauptsterne, die Sternbilder, schon oft nicht mehr erkennen kann. Bei uns in Deutschland, wir haben einen lichtverschmutzten Himmel durch die ganzen künstlichen Lichtquellen, die auch sinnloserweise ihr Licht eben oben, oft nach oben richten. Dadurch sehen wir nur noch die hellsten Sterne. Das macht es aber ein bisschen leichter, die Sternbilder kennenzulernen, weil ich dann eben wirklich oft nur die Hauptsterne noch überhaupt sehen kann.
Mhm. Also das bedeutet, wir verlieren so ein bisschen unsere eigene Orientierung. Was die Wüste angeht, sprichst du da aus Erfahrung?
Ja, ich hatte schon die Gelegenheit, den Sternenhimmel abseits der ganz großen Städte zu beobachten, in der Wüste selber, also jetzt irgendwo mitten in der Sahara, abseits der großen Touristenzentren, oder in Namibia oder in der Antarktis, da war ich jetzt selber leider noch nicht.
Jetzt werden die meisten von uns den Himmel eben mit einer Lichtverschmutzung kennenlernen, die man so wahrscheinlich auch gar nicht wahrnimmt, weil man eben nur dieses eine Bild kennt. Wie zeigt sich einem der Himmel, wenn man irgendwo ist, wo es keine Lichtverschmutzung gibt, oder wenn da nur eine ganz geringe?
Also man kann sich das kaum vorstellen, aber die Sterne, wenn man nachts durch die Landschaft läuft und man hat keinen lichtverschmutzten Himmel, dann wirft die Milchstraße einen Schatten. Und wenn dann doch mal eine kleine Wolke durchzieht und man schaut nach oben, dann sieht man ein richtiges schwarzes Loch eigentlich, weil der Himmel so voller Sterne ist. Und wenn die dann an einer Stelle fehlen aufgrund von der Wolke, dann sieht es wirklich aus, als hätte da jemand ein Loch in den Himmel reingeschnitten. Das können wir uns in Mitteleuropa gar nicht mehr vorstellen. Aber die alten Kulturen in Babylonien, die alten Wüstenkulturen, die kannten den Himmel natürlich noch so und die hatten jeden Tag einen freien Blick auf den Sternenhimmel. Und genau deshalb verwundert es ja auch nicht, dass die Astronomie dort ihren Ursprung hatte.
Mhm. Also das bedeutet, die Astronomie kommt aus dieser Gegend. Für was war die Astronomie denn damals nützlich? Das war wahrscheinlich nicht nur die Faszination, mal nach oben zu schauen, sondern das hatte wahrscheinlich auch ganz pragmatische Gründe.
Ja, das hatte vor allem pragmatische Gründe. Und zwar einerseits, wenn wir zum Beispiel an das alte Ägypten denken, da ging es einfach um den Aufbau eines Kalenderwesens. Da kam einmal im Jahr die Nilflut, der Nil und die Randbereiche wurden einfach überschwemmt. Das war wichtig. Der Nil brachte dann auch frische Nährstoffe für die Bauern. Aber man durfte den Zeitpunkt natürlich nicht verpassen und musste auch gucken, dass man eben rechtzeitig die Ernte einholt, bevor die Nilflut kommt. Und der Sirius, der hellste Stern am Himmel, wenn der morgens zum ersten Mal zu sehen war, das war so das Zeichen für die ägyptischen Bauern. Jetzt steht dann die Nilflut kurz bevor. Und dann hat sich's auch ein bisschen gewandelt. Man hat dann irgendwann versucht, zwischen den Vorgängen am Himmel und den Vorgängen auf der Erde, also der Geburt eines Königs oder Kriegen oder Seuchenausbrüche, hat man versucht, Zusammenhänge herzustellen. Die gibt es natürlich nicht, die Zusammenhänge. Aber das war dann leider eben auch die Geburtsstunde der Astrologie, die bis heute eben nicht so ganz tot zu bekommen ist.
Das war jetzt natürlich ein sehr geschichtlicher Abriss. Mhm. Heute leben wir in einer technischen Welt, in einer aufgeklärten Gesellschaft. Vielleicht lachen da auch unsere Nachfahren dann drüber, wenn wir uns heute aufgeklärt nennen. Sind die Sterne für irgendwas anderes heute noch gut, außer eben dann einfach für den schönen Anblick? Haben die irgendeinen Nutzen heute noch?
Ja, also sich verzaubern zu lassen von so einer Sternennacht ist natürlich schon Nutzen genug eigentlich. Für die Wissenschaft haben sie natürlich auch noch eine Bedeutung. Also wenn man die Sterne beobachtet und versucht zu verstehen, was passiert da oben im Universum, im Kosmos eigentlich, dann fällt da wissenschaftlich gesehen unheimlich viel Wissen ab, das bei uns im Alltag auch längst angekommen ist. Allerdings für mich wirklich der allergrößte Nutzen ist ein ganz emotionaler, einfach rauszugehen, gerade im Sommer, und sich das Band der Milchstraße, das man im Sommer eben besonders gut sieht, sich da einfach mal verzaubern zu lassen und das auf sich wirken zu lassen.
Wenn jetzt jemand sagt, die Sterne sind eh alle gelb, das ist eher ein Anfängerfehler. Welche Farbe haben sie denn stattdessen?
Also da kann ich wirklich den großen Tipp geben, nicht nur 5 Minuten in den Sternenhimmel schauen, sich wirklich Zeit lassen. Und eines der Dinge, die einem dann auffallen, vor allem bei den helleren Sternen, ist, dass die Sterne verschiedene Farben haben. Wir sehen Sterne, die sind eher weißlich oder bläulich. Und wir sehen zum Beispiel auch Sterne, die haben eine ganz klar erkennbare rötliche Färbung. Das hängt einfach ab von ihrer Oberflächentemperatur. Also sehr kühle Sterne sind eher rötlich und sehr heiße Sterne mit einer hohen Oberflächentemperatur erscheinen uns bläulich oder weißlich. Genau umgekehrt wie in der Dusche, drum haben Astronomen in der Dusche immer ein bisschen ein Problem, wenn es um Temperaturen geht. Aber da steht eben rot für kühl und blau für heiß und das sieht man wirklich mit dem bloßen Auge.
Mhm. Also das heißt, da braucht man auch gar kein großes technisches Equipment. Ich kann mir vorstellen, zur Jahreszeit ist es dann jeweils auch immer verschieden, abgesehen davon, dass es keinen großen Spaß macht, sich im Winter in Schnee zu hocken und Sterne anzuschauen. Aber ich sehe vermutlich im Winter andere Dinge als im Sommer.
Ja, der Sternenhimmel verschiebt sich. Auch total spannend, wenn man mal die Chance hat, mehrere Tage hintereinander den Sternenhimmel zu beobachten, dann stellt man das schon fest. Die Sternbilder gehen im Osten jeden Tag ein bisschen früher auf. Die alten Sternbilder verabschieden sich ein paar Minuten früher im Westen. Und so sehe ich im Winter mit dem Orion beispielsweise, einem wunderschönen Sternbild, einen ganz anderen Ausschnitt des Universums, als wenn ich jetzt im Sommer in Richtung Milchstraßenzentrum schaue mit den tollen Sternbildern Schwan oder Leier oder dem Adler beispielsweise. Also der Sternenhimmel verändert sich mit den Jahreszeiten.
Mhm. Was für Sternbilder sieht man denn hier in der Gegend? Sieht man grundsätzlich alle, die man auch in Amerika oder in Asien sieht? Oder gibt es da dann auch Unterschiede?
Das hängt ab vom Breitengrad, also wie weit nördlich oder südlich wir uns befinden. Wir sehen also, wenn man uns jetzt mit New York beispielsweise vergleicht, sehen wir nahezu die gleichen Sternbilder, da gibt es keine großen Unterschiede. Würden wir jetzt näher an den Äquator gehen, dann würden im Süden neue Sternbilder aufgehen. Das liegt einfach an der Kugelform der Erde. Deshalb wussten die Menschen auch schon vor Tausenden von Jahren, sobald es die ersten Seefahrerkulturen gab, die Erde muss eine Kugel sein. Also auch, dass die Menschen im Mittelalter dachten, die Erde sei eine Scheibe, ist im Prinzip ein Mythos. Also, dass die Erde eine Kugel ist, wissen die Menschen schon, seit sie Seefahrt betreiben. Genau aus dem Grund, je weiter südlich ich komme, desto mehr neue Sternbilder entdecke ich einfach im Himmel. Und zurzeit spannen sich über uns zum Beispiel drei wunderschöne Sternbilder auf die Leier, der Adler und der Schwan mit drei sehr hellen Sternen, der Vega, Altair und Deneb. Die bilden das Sommerdreieck. Und das mal zu suchen, momentan geht es abends im Osten auf, das mal zu suchen und zu finden, das wäre schon so ein erstes kleines Erfolgserlebnis.
Das heißt, wenn ich mich jetzt abends da ins Gras setze, nach oben schaue, muss ich abends dann nach Osten schauen, gegen Mitternacht beziehungsweise dann in der späteren Nacht nach Westen oder nach Süden in dem Fall?
Am Beginn der Dämmerung, also im Sommer vielleicht so gegen 21 oder 22 Uhr, da finde ich die typischen Sommersternbilder noch im Aufgehen, im Osten, und je später es in der Nacht wird, aber auch je älter der Sommerstern ist, also im Juli, August, da stehen diese Sommersternbilder dann schon im Süden hoch über uns. Die Sternbilder bewegen sich wie die Sonne über den Taghimmel. Die Sterne gehen durch die Erdrotation irgendwann im Osten auf, bewegen sich dann über den Süden und gehen ein paar Stunden später auch im Westen wieder unter. Also auch im Laufe einer Nacht verändert sich schon der Sternenhimmel sichtbar.
Und wer jetzt immer noch nicht gepackt ist von der Faszination Sternenhimmel, dem sei gesagt, man sieht im Himmel nicht nur Sterne, sondern man sieht tatsächlich auch einzelne Planeten in unserem Sonnensystem und man sieht auch den einen oder anderen Satelliten, vielleicht auch die internationale Raumstation. Darüber wollen wir jetzt hier gleich sprechen in der Plattform.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.
Wir reißen die Wolken auf, wir machen den Himmel blau und deswegen nicht nur unser jetzigen Künstler von Gestört, aber geil, sondern das sagt auch unser heutiger Gast, Rolf Stöckler. Denn man braucht einen freien Blick, um in den Himmel zu schauen, um die Sterne anzuschauen. Aber man sieht eben nicht nur die Sterne, sondern man sieht auch Planeten. Welche Planeten kann ich denn hier von der Erde aus sehen mit dem bloßen Auge?
Ein freier Blick und am besten noch jede Menge Zeit. Ja, es gibt die klassische Planeten deshalb, weil sie schon im Altertum bekannt waren. Einfach deshalb, wenn man sie wirklich mit bloßem Auge gut sieht. Das sind einmal die inneren Planeten, der Merkur und die Venus. Die Venus, die hat jeder von uns schon mal gesehen. Oft sagen wir auch Morgen- oder Abendstern dazu, weil sie einfach sehr hell ist und entweder kurz vor Sonnenuntergang, kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang zu sehen ist. Der Merkur, der versteckt sich immer ein bisschen in Sonnennähe. Und dann nachts über sind es der Mars, der Jupiter und der Saturn, die wirklich auffallend zu sehen sind. Neptun und Uranus, da brauchen wir dann schon ein Teleskop dazu, die würden deshalb auch erst später entdeckt.
Aber das heißt auch so Planeten wie Saturn, der ja wirklich sehr, sehr weit weg ist, den sehe ich mit bloßem Auge.
Den sieht man mit bloßem Auge und zwar wirklich auffällig wie ein richtig heller Stern. Man muss natürlich wissen, wo muss ich hinschauen. Da gibt es übrigens einen kleinen Trick. Jeder von uns kennt das, die Sterne, die scheinen ja manchmal so ein bisschen zu flackern. Das liegt nicht unbedingt am Stern, das liegt an der unruhigen Atmosphäre, an der unruhigen Luft, so wie es über einer Kerzenflamme einfach oft flackert. Das Licht der Planeten ist da ein bisschen unempfindlicher dagegen. Also Planeten sind oft helle Sterne, die aber ein ganz ruhiges Licht haben. Und wenn ich einen Planeten sehe, der ein ganz ruhiges Licht hat, der nicht flackert und nebendran flackern die Sterne, dann weiß ich schon mal, das muss wohl ein Planet sein.
Jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Schwank in die Wissenschaft. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Planeten und einem Stern?
Also unsere Sonne ist beispielsweise ein Stern. Ein Objekt, das sehr heiß ist. Nicht ganz so heiß wie hier im Studio, aber so 5.000, 6.000 Grad Oberflächen.
Kommt ganz gut hin, ne?
Ja, so 5.000, 6.000 Grad Oberflächentemperatur. Die leuchtet von selbst und ist eigentlich in jedem Planetensystem das dominierende Objekt. Und die Planeten sind wesentlich kleiner, leuchten nicht selbst, werden von der Sonne angestrahlt, so wie eben unsere Erde auch ein Planet ist, der von der Sonne angestrahlt wird. Und Planeten kreisen um die Sonne. Die Planeten bei uns, also die Erde oder der Mars oder der Jupiter, die kreisen um unseren Stern, um unsere Sonne. Und genauso wissen wir, dass nahezu alle Sterne, die wir im Himmel sehen, das sind auch alles Sonnen, die werden nahezu auch alle von Planeten umkreist.
Mhm. Also das heißt, da hat man auf jeden Fall auch eine Unterscheidung. Du hast jetzt gerade eben gesagt, für mich als Laie sind die Sterne dadurch erkennbar, dass das Licht flackert, aber die Planeten, die haben ein ruhigeres Licht. Mhm. Wenn ich jetzt ein Objekt sehe, was von uns Menschen gemacht ist, zum Beispiel jetzt die internationale Raumstation, dann kann ich die natürlich erkennen, wenn ich jetzt ganz genau hinschaue, vielleicht auch einen Feldstecher oder ähnliches benutze. Aber im ersten Moment muss es doch auch aussehen wie ein Stern, oder?
Wie ein Stern, der sich allerdings sehr, sehr schnell bewegt. Also die internationale Raumstation, die bewegt sich innerhalb von wenigen Minuten über den Himmel, ähnlich wie ein Flugzeug, allerdings noch schneller wie ein Flugzeug. Und es gibt zwei Unterschiede. Erstens, ich höre sie nicht. Und zweitens, sie blinkt nicht. Sie hat einfach wie ein sehr heller Stern ein ruhiges Licht und zieht schnell über den Himmel. Man kann das im Internet auch relativ schnell nachlesen. Wann sehe ich von Deutschland, von Ulm aus, wieder die internationale Raumstation? Und dann einfach ein paar Minuten vorher schon mal rausgehen, sich orientieren und dann sieht man, wie die über uns hinwegzieht. Man sieht auch so ungefähr 1 bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang, sieht man immer wieder kleine Lichter, die ohne zu blinken, ohne dass man was hört, relativ schnell sich durch den Nachthimmel bewegen. Das sind alle Satelliten, die um die Erde kreisen oder irgendwelcher Weltraumschrott oder Überbleibsel von irgendwelchen Raketenstufen.
Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wir Menschen schießen ja doch sehr viel in den Himmel rauf. Mhm. Man kann alles sehen von hier aus, oder?
Ja, das ist Metall. Vieles davon hat noch irgendwelche Solarpaneele. Also das ist alles aus einem Material gemacht, das das Sonnenlicht einfach gut reflektiert. Und wenn da 200-300 Kilometer über uns das von der Sonne beschienen wird, dann reflektiert jeder Weltraumschrott, jeder Satellit einen Teil des Lichts eben auch nach unten zu uns und wir sehen das sehr gut sogar. Also zurzeit hat Elon Musk ja die Idee, den Himmel mit 50.000 künstlichen Satelliten zu fluten. Das wird natürlich den Himmelsanblick für immer verändern.
Mhm. Wie, wenn du jetzt gerade Elon Musk ansprichst, für wie zukunftsfähig hältst du das? Der Mensch hat ja sehr viele Ideen.
Dem Menschen traue ich natürlich nahezu alles zu. Die Idee ist an und für sich ja auch gar nicht so schlecht, freies Internet in den entlegensten Winkel der Erde zu tragen. Das Problem ist, man sieht hier einfach, der Weltraum wird überhaupt nicht reguliert. Und wenn man sich vorstellt, wir werden bald Tausende, Zehntausende von Satelliten um die Erde kreisen haben, von denen immer einige hundert zu sehen sein werden, dann verstellt es natürlich den Blick auf den natürlichen Anblick wirklich dauerhaft. Und wir würden hier meiner Meinung nach ein Kulturgut, der Sternenhimmel ist meiner Meinung nach ein Kulturgut, das wir da verlieren würden, noch stärker als bisher durch die Lichtverschmutzung.
Also auch das muss man auf jeden Fall abwägen, was einem so gesehen auch mehr wert ist. Um nochmal auf die Planeten zurückzukommen, du hast gesagt, Saturn kann ich sehen, Neptun kann ich auch sehen.
Jupiter.
Wie unterscheiden die sich in der Struktur? Also kann ich auch als Laie erkennen, was ist jetzt Saturn und was ist Jupiter?
Man erkennt es an der Helligkeit. Jupiter ist zum Beispiel deutlich heller als Saturn. Man erkennt es spätestens dann, wenn man sich einen kleinen Feldstecher nimmt und mit einem Feldstecher sich diese Pünktchen, wie sie sich dem Auge offenbaren, mal anschaut. Dann sieht man, wenn man ein bisschen ruhiges Auge oder ein Stativ hat, auch wirklich schon den Ring um den Saturn. Man sieht beispielsweise, dass Jupiter von kleinen Monden, man sieht 4 Monde, die galileischen Monde, weil Galileo Galilei die zum ersten Mal gesehen hat, dass Jupiter umkreist wird von anderen Objekten. Also das offenbart sich mir wirklich schon mit einem kleinen Feldstecher, den die meisten vielleicht zu Hause liegen haben.
Also da brauche ich auch nicht viel Ausrüstung.
Überhaupt nicht.
Man sieht schon, man braucht nur sich selber und vor allem, du hast es jetzt mehrmals gesagt, man braucht Zeit. Vielleicht auch ein paar Nächte hintereinander investieren, dass man auch die eine oder andere Veränderung auf jeden Fall wahrnimmt. Wenn wir jetzt mal auf Pluto kommen, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, war früher ein Planet, irgendwann hieß es, es ist ein Stern. Für diejenigen, die jetzt da nicht so tief drin sind fachlich, erklär mal bitte, warum ist Pluto heute kein Planet mehr?
Es war einmal ein Planet, ja. Pluto galt lange Zeit als 9. Planet hinter Uranus und Neptun. Aber er war schon immer irgendwie komisch. Alle Planeten bewegen sich in einer Ebene, wie eine Scheibe eigentlich um die Sonne. Und da war Pluto schon irgendwie anders. Der kreiste schon immer abseits von dieser Ebene und er war auch deutlich kleiner als alle anderen Planeten. Und man hat dann einfach festgestellt, oh hoppla, in dem Bereich, in dem Pluto so weit draußen um die Sonne kreist, da gibt's unheimlich viele solche Brocken. Manche sind wohl sogar noch größer als Pluto. Und jetzt hatten die Astronomen einfach zwei Möglichkeiten. Sie konnten diese exotischen Planeten einfach alle als Planeten deklarieren. Dann hätten wir uns unheimlich viele Namen merken müssen. Oder sie entscheiden sich, und das haben sie meiner Meinung nach auch sinnvollerweise getan, dazu zu sagen, naja, für diese exotischen, eigentlich eher kleineren Planeten, da schaffen wir eine eigene Klasse von Himmelsobjekten, die bezeichnen wir jetzt einfach als Zwergplaneten. Und da gehört Pluto jetzt eben dazu. Der wurde vom Planeten zum Zwergplaneten degradiert.
Hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ihm das mal passiert.
Ja.
Man sieht nicht nur die Sterne, man sieht nicht nur Planeten, sondern man sieht auch die Milchstraße. Im Prinzip sind es ja auch Sterne. Woran erkenne ich jetzt genau die Milchstraße? Ist es eigentlich nur eine Verdichtung von mehreren Sternen oder hat die noch eine andere Besonderheit, vielleicht in der Form oder in der Farbe oder in der Struktur?
Also wir erkennen die Milchstraße vor allem im Sommer besonders gut. Und zwar, die zieht sich einfach so in nord-südlicher Richtung als ganz klar erkennbares milchiges Band über den Himmel. Man sollte da sich allerdings einen Beobachtungsplatz suchen. Jetzt vielleicht nicht gerade Münsterplatz, Ulm, ein bisschen abseits von Lichtquellen, ein bisschen rausfahren aus den Städten, dann fällt einem die wirklich auf. Was es da damit auf sich hat, das wussten die Menschen lange Zeit nicht. Galileo Galilei war der Erste, der da mal ein Teleskop auf die Milchstraße gerichtet hat und festgestellt hat, das ist einfach der Bereich, in dem unheimlich viele Sterne stehen. Und diese Sterne alle zusammen, die erscheinen uns wie ein helles, milchiges Band. Und wir haben im Sommer das Glück, wir schauen da wirklich ins Zentrum der Milchstraße rein, da wo besonders viel los ist. Und wenn man sich da mal einen Feldstecher nimmt und einfach durch das Band der Milchstraße schweift, da entdeckt man schon wirklich viel. Ich sag mal, das ist wie wenn man auf Safari geht. Man sieht Sternhaufen, also man sieht Stellen, wo sich hunderte Sterne ansammeln. Das sind junge Sternhaufen, Sterne, die kosmisch gesehen erst vor ein paar Millionen Jahren entstanden sind. Das ist nicht viel Zeit, galaktisch gesehen. Man sieht irgendwelche Nebelfetzen. Das sind oft Gebiete, wo auch gerade Sterne entstehen. Das sind aber auch oft Überreste von explodierten Sternen, die man da erkennen kann. Also einfach mal mit einem Feldstecher durch das Band der Milchstraße auf Himmelssafari gehen. Das macht unheimlich viel Spaß und fasziniert unglaublich.
Man sieht aber noch mehr, können wir jetzt an der Stelle verraten. Man sieht zum Beispiel auch Sterne-Explosionen, man sieht vielleicht auch Sternschauer, Sternschnuppen. Was es mit all diesen Naturphänomenen auf sich hat, das klären wir jetzt hier gleich noch in der Plattform. Zu Gast ist Rolf Stöckler vom Planetarium in Laupheim. Oh Please vom Tom Grennan hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Rolf Stöckler vom Planetarium in Laupheim. Und wir haben jetzt gerade schon über die Planeten gesprochen, wir haben über die internationale Raumstation gesprochen, alles Dinge, die man im Himmel sehen kann, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und jetzt kommen wir noch in den ganz romantischen Teil der Sendung. Man sieht eben nicht nur die ISS, man sieht nicht nur Flugzeuge, die blinken, sondern man sieht auch Sternschnuppen. Sternschnuppen, haben die tatsächlich auch was mit Sternen zu tun? Also sind es abgehende Sterne?
Ja, auf jeden Fall. Gänsehaut-Thema, wenn es ums Thema Sternschnuppen geht. Haben mit Sternen nichts zu tun. Es ist eigentlich eine verrückte Geschichte. Man muss sich vorstellen, durch unser Sonnensystem fliegen Kometen. Das sind Felsbrocken, Schneebälle mit einem Durchmesser von einigen Hunderten von Kilometern. Und die verlieren einfach ganz kleine Teilchen. Die ziehen einen riesenlangen Schweif hinter sich her. Und dieser Schweif, der hält sich oft über Jahrhunderte im Sonnensystem. Und einmal im Jahr, nämlich immer am 12. August, da durchquert unsere Erde auf ihrer Reise um die Sonne die Bahn eines solchen ehemaligen Kometen. Und da sammeln wir die Überreste, diese staubkorngroßen Teilchen, größer sind die Sternschnuppen gar nicht, staubkorngroßen Teilchen, die sammeln wir ein, da rast die Erde mit 100 Kilometern pro Sekunde Raumschiff Erde einmal durch. Und wenn die dann auf unsere Erdatmosphäre, auf die Lufthülle treffen, dann beginnt die Luft zu leuchten an der Stelle. Und das erzeugt die Sternschnuppen. Die verglühen etwa 80 bis 100 Kilometer über unseren Köpfen.
Mhm. Also das heißt, es sind eigentlich Staubkörner, die da glühen.
Ja.
Und trotzdem sehe ich die im Prinzip als Mensch auf der Erde mit bloßem Auge.
Ja, ganz, ganz selten treffen wir auf einen großen Brocken, also so ab vielleicht 10, 20 Zentimeter in Größe. Da besteht dann die Chance, dass was unten ankommt auf der Erde. Aber das, was wir so sehen als Sternschnuppen, diese Phänomene, die mal für ein, zwei Sekunden aufleuchten, das sind wirklich Staubkörnchen, die in die Atmosphäre mit hoher Geschwindigkeit eintreten und da so viel Hitze erzeugen, durch die Reibung, dass die Luft selber zu glühen beginnt.
Und da ein Unterschied dazu sind Meteoriten. Also ist ja ein bisschen ein anderer Begriff. Ja. Was hat es mit diesen Gegenständen im Himmel auf sich?
Also Meteoriten, das sind dann die Brocken, die tatsächlich unten auf der Erde ankommen. Große Objekte im Meterbereich, die man hier dann sucht und auch finden kann, der sollte uns am besten nicht auf den Kopf fallen. Alle paar Millionen Jahre wird die Erde auch wirklich von einem ganz Großen getroffen, was katastrophale Folgen haben kann. Vor ein paar Jahren hatten wir ja einen Treffer in Russland. Gab zum Glück keine Todesopfer, war weniger romantisch, aber es gingen eben einige Fensterscheiben zu Bruch. Also das geschieht auch regelmäßig, dass hier was unten ankommt. Es sind mehrere Millionen Tonnen, die pro Jahr auf der Erde ankommen, aber meistens eben wirklich nur in Form von Staub. Kleinen Staubkörnchen.
Also man braucht eigentlich auch keine Sorge haben, dass wenn man vor die Tür geht, eher wird man vom Dachziegel getroffen als von einem Meteoriten.
Es gab meines Wissens in der gesamten Geschichte der Menschheit erst ein oder zwei dokumentierte Fälle, in dem wirklich jemand von einer Stornschnuppe von einem Meteoriten erschlagen wurde.
Also doch ein sehr seltenes Ereignis auf jeden Fall. Wie kommen die denn zustande? Bricht da ein Teil eines Sterns ab oder ist es im Sinne des im Prinzip Überreste, die da durchs Weltall schwirren? Wie kommen die dann auf die Erde?
Es sind also Überreste, trifft es eigentlich ganz gut. Unser Sonnensystem entstand vor 4,5 Milliarden Jahren und aus dem Material hat sich vor allem die Sonne gebildet. Über 99% des Materials ging in die Sonne und aus dem restlichen 1% bildeten sich die Planeten. Und dann gibt es halt noch ein paar ganz kleine Überreste, die bisher noch nicht auf den Planeten getroffen sind, die noch nicht zur Planetenbildung beigetragen haben, die schwirren noch durch unser Sonnensystem und hin und wieder treffen wir einfach auf so einen kleinen Stein oder auf so einen Felsbrocken und dann gibt es eben eine mehr oder weniger große Leuchterscheinung am Himmel.
Da tut sich also sehr, sehr viel am Himmel. Man kann wirklich sehr, sehr viel auch entdecken mit bloßem Auge, wie gesagt. Dafür gibt es auch technische Hilfsmittel. Man kann natürlich ein Buch aufschlagen, das ist ein bisschen aufwendiger, aber es gibt auch Apps. Was ist denn da so diejenige, die du empfehlen würdest?
Also zunächst einmal, es gibt wirklich inzwischen ganz, ganz viele kostenlose Apps auf dem Markt, um den Sternenhimmel kennenzulernen. Ich habe unheimlich viel Freude mit Stellarium, ist eine kostenlose App fürs Handy, gibt es aber auch als PC-Version oder Mac-Version, kann man sich also runterladen, um da einfach mal sich eine Orientierung zu verschaffen über den Sternenhimmel und dann wirklich auch die Planeten, über die wir gesprochen haben, auch aufzufinden und zu gucken, hey, wo stehen die überhaupt, in welche Richtung muss ich denn da schauen oder ab wann sind denn die heute Nacht überhaupt zu sehen?
Jetzt bist du ja durchaus Experte in diesem Gebiet und jetzt wollen wir am Ende noch eine Frage stellen, die mit Sicherheit auch viele Hörer beschäftigt und die wirklich fast täglich durchs Internet schwirren. Gibt es Anhaltspunkte, dass es noch irgendwelche andere Lebewesen außer uns im Weltall gibt?
Ja.
Gibt es tatsächlich?
Wir wissen seit etwa 10 bis 15 Jahren, dass es unheimlich viele Planeten gibt. Mehr als man dachte, dass die meisten Sterne vom Planeten umkreist wurden. Wir wissen seit einigen Jahren, dass es um eine sehr große Anzahl von Sternen Planeten gibt, die unserer Erde sehr ähnlich sind, die also in einer Entfernung um ihren Stern kreisen, in dem es angenehme Temperaturen gibt. Und dass solche Planeten wie die Erde nicht die Ausnahme sind, sondern eher die Regel in unserer Milchstraße und im gesamten Universum. Was wir noch nicht wissen ist, wie wahrscheinlich ist es, dass dann auf so einem Planeten tatsächlich Leben entsteht. Da gibt es zurzeit zwei große Projekte, das James Webb Teleskop und das Extremely Large Telescope, der Europäer. Und die werden in der Lage sein, bis in 10, vielleicht 15 Jahren die Atmosphäre von fremden Planeten außerhalb von unserem Sonnensystem und andere Sterne zu untersuchen. Und wenn es da Leben gibt, haben die eine Chance, das zu finden.
Also da sind wir jetzt auch wieder beim Nutzen des Himmels, beim Nutzen der Sterne. Es ist eben nicht nur schön, die im Sommer oder auch zu anderen Jahreszeiten anzuschauen, sondern man hat wirklich noch sehr, sehr viel zu erforschen. Ist so ein bisschen wie die Weltmeere auch. Viel hast du heute erzählt, Rolf. Vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns im Studio von Radio Free FM.
Vielen Dank auch.
Mehr Informationen zur Volkssternwarte Laupheim gibt es natürlich im Internet, genauso wie zu den Schulungen, zu den Workshops, auch zu den Filmen, die ihr produziert, zu den Vorstellungen. Man kann euch mit Sicherheit da ja auch vor Ort treffen und dann ein bisschen auch mehr über das Thema erfahren. Und an dieser Stelle vielen Dank, Rolf Stöckler, für deinen Besuch bei uns heute im Studio und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
Dankeschön.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.